Wir fangen an. Und zwar möchte ich gerne zuerst eine kleine Wiederholung von letzter Woche machen. Denn diese Woche docken wir an letzte Woche an. Ich habe letzte Woche über Körper, Seele und Geist gesprochen. Und deshalb zeichne ich euch das jetzt mal kurz an, denn ich wurde nochmal darauf angesprochen. Ja, kannst du es nochmal kurz erklären? Also, man kann sich das in etwa so vorstellen, Gott hat ja den Menschen erschaffen und gesagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, und die waren so. Ein bisschen wie ein Schneemann. Und wir haben hier Geist, wir haben Seele und wir haben Körper. Okay. Wenn wir mit Gott kommunizieren, unsere Andockstelle für Gott ist der Geist. Und spätestens ab dem Sündenfall ist der verkümmert. Diese unmittelbare Gegenwart zu Gott war auch nicht mehr möglich. Und das Problem daran ist dann, wenn der Geist verkümmert, dass dann die Seele groß wird, um das auszugleichen. Dass die Seele einen Platz einnimmt, der ihr nicht nur nicht zusteht, sondern der sie überfordert. Aber die gute Nachricht ist, durch Jesus hat Gott uns einen neuen Geist gegeben. In Hesekiel spricht er ja zum Volk Israel und sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und ich werde euch einen neuen Geist geben. Und durch Christus hat er das getan. Und da wir durch Christus zu seinem Volk gehören, da wir durch Christus seine Kinder sind, gilt das auch für uns. Wir haben einen neuen Geist bekommen, wir haben ein neues Herz bekommen. Gott hat also dafür gesorgt, dass das hier erneuert wird und wieder in dieses Gleichgewicht zurückfinden kann. Dennoch erleben wir natürlich diese Spannung aus schon und noch nicht. Wir erleben, dass wir Gott einerseits hören und seiner Stimme folgen, indem wir Sachen finden, indem wir Leute ansprechen. Wir erleben aber eben auch, dass wir in einem noch nicht leben und dass unsere Seele manchmal so übergroß wird. Ein bisschen abgelenkt. Genau. Also Gott hat es gemacht. Gott hat es erledigt. Er gibt uns einen neuen Geist. Er macht quasi die Hardware wieder neu. Sagt, das ist viel zu klein. Da passt mein USB-Stick nicht rein. Deshalb ein neuer Geist, an dem sein USB-Stick wieder andocken kann. Das heißt, der Datenfluss kann wieder laufen. Der Weg ist frei. Und Jesus sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Johannes 10, Vers 27. Die Schafe hören seine Stimme, weil sie einen neuen Geist haben. Der Geist hört die Stimme. Er kann sie vielleicht erahnen, denn so ein Ziehen haben wir ja schon. Aber der Geist, den wir durch Jesus bekommen haben, der auch in uns lebt, der hört Jesu Stimme. Und Gott hat das gemacht. Er hat uns aus Liebe zu uns einen neuen Geist gegeben. Und gleichzeitig ruft er uns aber durchaus auch in eine Verantwortung hinein, auch Hüter unseres Geistes zu sein. Hüter unseres Lebens zu sein. Wir sind nicht die fremdbestimmten Marionetten, sondern Gott ruft uns immer eine Verantwortung hinein. Er möchte uns ein echtes Leben geben. Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Das heißt, unsere Aufgabe ist es auch, darauf zu achten, womit die Seele gefüttert wird, damit sie sich eben nicht wieder aufbläht und sich über den Geist stülpt, quasi die Geistohren zudrückt. Und wie kann das geschehen? Ich glaube, das kann durch Intimität geschehen, durch Beziehung. Beziehung ist der Schlüssel. Ich möchte euch einen Psalm vorlesen. Als ich den gelesen habe, hat er mich so berührt, er hat meine Seele berührt, er hat aber auch meinen Geist angesprochen. Weil David ihn geschrieben hat, als er sich in der Wüste verstecken musste. David hat ihn geschrieben, als er ein König war, der fliehen musste. Verfolgt von Feinden. Und ich lese ihn euch jetzt vor. Aus der NGÜ. Psalm 63. Die Überschrift dazu lautet: Deine Güte ist besser als das Leben. Das ist eine schöne Überschrift. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang singe ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König, also er selber, wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Bäm. Ich möchte Vers 6 nochmal vorlesen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja über meine Lippen kommt großer Jubel. Und das schreibt ein Mann, der in der Wüste hockt, umringt von Leuten, die ihm eigentlich an die Gurgel wollen, die seinen Posten wollen, die seinen Platz haben wollen, darunter seine Söhne teilweise. Das schreibt ein Mann, der in Bedrängnis ist, dessen Seele in Aufruhr hätte sein sollen. Die das auch oft genug ist. Aber das schreibt jemand, der Gott kennt. Wir lesen in der Bibel, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er war ein Gesalbter. Der Geist ruhte auf ihm. Und er kannte Gott ganz intim. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, Gott hat David angeguckt und gesagt, hey, David, du bist super. Wenn die Völker auf David guckt, denkt sie sich, boah, David, hast du aber ganz tief in die Schüssel gegriffen. Und Gott hat auf David geschaut und trotzdem gesagt, hey, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Weil die beiden eine intime Beziehung hatten. David wusste, wo seine Seele auch im allerwildesten Trubel Ruhe findet. Er wusste, dass er nur aus der Intimität zu Gott heraus leben konnte. Und er wusste, dass seine Feinde im Angesicht seines Gottes nicht bestehen konnten. Unsere Seele, dieses Aufblähen der Seele ist, glaube ich, die tiefe Sehnsucht danach, die Identität zu finden. Die tiefe Sehnsucht danach, zu wissen, wer ich bin. Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier? Wer liebt mich? Das alles macht doch unsere Seele auch aus. Und das alles führt aber auch dazu, dass sie sich wie ein Ballon immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter aufbläht, wenn sie diesen Frieden Gottes nicht erlebt. Wenn der Hunger unstillbar wird, weil man nicht weiß, wo man dieses Festmahl, von dem David spricht, findet. David wusste, seine Feinde können im Angesicht Gottes nicht bestehen. Wir wissen als Kinder Gottes, dass Menschen nicht unsere Feinde sind.
wir wissen, wer der Feind ist. Das Ding ist nur, der Feind weiß auch, wer wir sind. Und er weiß auch, wie er uns beschäftigt halten kann. Er weiß, wie er uns ausbremsen kann. Er weiß, wo unsere Schwachpunkte sind. Und der Schwachpunkt ist nicht der Geist. Da kann er nichts. Der Schwachpunkt ist unsere Seele oder auch unser Körper, aber die beiden hängen ja auch irgendwie miteinander zusammen. Er weiß, dass er unsere Seele torpedieren lassen kann, damit wir in Unruhe sind. Er weiß, dass er versuchen kann, unseren Körper anzugreifen. Das sind Dinge, die dann so sehr in den Vordergrund treten und sich eben aufblähen, wichtig werden, sich groß machen. Und wenn deine Seele dir sagt, dass du für andere nicht beten kannst, weil du selbst noch immer krank bist, dann ist deine Seele Mr. S. auf den Leim gegangen. Denn das ist nicht wahr. Wenn deine Seele dir sagt, du kannst anderen nicht geben, weil du selbst nie genug hast, dann ist deine Seele Mr. S. auf den Leim gegangen, denn er erfüllt dein Denken mit Mangel. Wenn deine Seele dir sagt, dass du dir alles erkämpfen musst und dich selbst abmühen musst, dann hat sie nicht recht. Jesus sagt, dass selbst Pflanzen und Viecher gut versorgt sind und dass er für jeden Tag neu sorgen wird. Er ist unser Versorger. Und wenn deine Seele dir sagt, dass du wertlos bist, dann ist das eine Lüge. Wenn deine Seele dir sagt, dass du wertlos bist, dann ist das eine Lüge. Denn Gott sagt was anderes. Das, was er seinem Volk sagt, das gilt auch uns. Und wenn er zu seinem Volk sagt, ich habe dich erwählt, ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir, du bist mein. Das könnt ihr in Jesaja 43 nachlesen. Dann gilt das auch dir und dann gilt das auch mir. Wenn er das zu seinem Volk sagt und wir zu seinem Volk gemacht wurden, dann gilt das auch uns. Und wenn unsere Seele uns sagt, hey, du bist nicht gut genug und du leistest nicht genug und du machst das nicht so gut und wer liebt dich überhaupt, dann ist das eine Lüge. Denn Gott sagt, ich habe dich erwählt. Ich habe dich erlöst. Ich habe alles für dich gegeben und du gehörst zu mir. Du bist geliebt. Deine Seele, meine Seele darf nicht den Selbstwert bestimmen, sondern der Geist bestimmt unseren Selbstwert. Und der sagt mir, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Wir sind Priester, wir sind Könige, wir sind Heilige. Das ist es, was der Geist uns sagt. Ganz egal, was die Seele sagt. Und merkt ihr was? Merkt ihr, warum ich sage, dass wir Hüter unseres Geistes sein müssen? Und gleichzeitig damit ja auch irgendwo Hüter unserer Seele. Manchmal habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ein Sack Flöhe zusammenhalten, wenn die so Ausbrüche mal zwischendurch haben möchte. Unsere Aufgabe ist es, dem Geist mehr Raum zu geben und die Seele gleichzeitig mit Wahrheiten zu füllen, die ihr helfen, heil zu werden. Und das geschieht dadurch, dass wir Jesus besser kennenlernen. Aus der Beziehung heraus entwickelt sich Vertrauen. Wenn ich kann hören, dass Jesus Versorger ist. Und ich kann denken, ja, stimmt. Wenn aber meine Seele denkt, ja, erfahre ich nicht, dann ersetzt sie das durch ihre eigene Realität. Ich kann aber meiner Seele sagen, hey, back mal kleine Brötchen. So sieht Gottes Realität aus. Und deshalb erzählen wir uns übrigens auch God-Stories. Denn die sagen meiner Seele auch, hey, Gott ist größer. Aus der Beziehung heraus entwickelt sich dieses tiefe Bewusstsein, in Gott geborgen zu sein. Und aus der Beziehung heraus entwickelt sich auch, dass wir Jesus nachfolgen, selbst wenn er uns aufs Wasser ruft. Und wisst ihr, ich glaube, es ist nicht zufällig, wie Jesus seine Jünger erzogen hat. Wie er sie ausgebildet hat. Er hat ihnen nicht einfach nur Lehre angeboten, wie ein Rabbi das getan hat. So, hier ist mein Wissen, ich lehre dich das jetzt, ich gebe dir das weiter. Sondern er hat ihnen viel, viel mehr angeboten. Er hat ihnen Beziehungen angeboten. Und in seinem Wesen spiegelt sich das Wesen Gottes wider. Jesus sagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und dann feiert er mit seinen Jüngern das Abendmahl. Er schenkt ihnen Nähe, er schenkt ihnen Intimität, er schenkt ihnen Einblicke in das, was in ihm vorgeht. Und diese Beziehung stärkt sie für das, was kommen wird. Diese Beziehung stärkt ihren Geist, sodass sie Jesus nachfolgen, egal was es sie kostet. Und wir wissen von einigen, dass es sie alles gekostet hat. Egal wie sehr ihre Seele in Bedrängnis gerät, ihr Glaube, ihre Identität steht fest. Trotz kleiner Ausbrüche, die so ein Petrus vielleicht mal gehabt hat, als so ein Hahn ein paar Mal gekräht hat. Das ist nämlich das noch nicht. Ist auch Teil unserer Realität. Aber sie lassen sich vom Geist lenken. Und sie sind uns Vorbilder darin. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann lasst uns das eben auch im Gedenken daran tun, dass Jesus uns diese Intimität anbietet. Nämlich eine echte Beziehung, die unser Leben verändert. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir in Gottes Gegenwart treten, wir nicht gleich bleiben, wie wir sind. Ich würde behaupten, dass das fast unmöglich ist. Weil Gottes Gegenwart, ich glaube, wir könnten ewig drüber reden und es nicht fassen. Und wenn wir uns seiner Gegenwart hingeben und unsere Beziehung zu ihm pflegen, wird unser Geist zunehmen. Ich glaube, das ist auch Teil dessen, wovon Paulus spricht, wenn er von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt. Sagt. Ich glaube, dann werden wir seine Stimme besser hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, Punkt. Und dann werden wir die Dinge tun, die Jesus getan hat. Und noch größere, weil er sie uns versprochen hat. Und die Voraussetzung dafür ist aber das, der neue Geist, den er uns gegeben hat. Und dann ist es wirklich ganz egal, was unsere Seele sagt in diesem Moment. Denn seine Wahrheit leitet uns. Sein Geist leitet uns und nicht unsere Erfahrungen bestimmen uns, sondern Gottes Geist und Wahrheit. Und die erfahren wir eben nur in der Intimität und Beziehung zu ihm. Und darum lasst uns jetzt feiern, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben in Fülle ist. Und dass er uns das durch sein Opfer geschenkt hat. Und durch sein Opfer haben wir einen neuen Geist, ein neues Herz. Und sein Opfer, das macht uns heil. Und ja, das sind Prozesse. Durchaus. Aber das sind Prozesse, die unsere Realität verändern. Und wir haben einen neuen Geist. Wir müssen nicht darauf warten, sondern wir haben einen neuen Geist.